Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Die heutige Folge wird von Ferment präsentiert. Ferment steht für Fermentation für alle leicht gemacht und ihr Slogan lautet: Lass Mikroben toben. Fermentation hat eine über 8000 Jahre alte Tradition. Wir würden heute kein Sauerteigbrot und keine Schokolade essen, hätten wir uns Fermentation nicht zu Nutzen gemacht. Es handelt sich hier also keineswegs um einen neuen Foodtrend, sondern einfach die Wiederentdeckung des guten Alten im Neu. Fermentiertes ist nicht nur ewig haltbar und nachhaltig, sondern schmeckt auch noch lecker und ist gesund. Und Lebensmittel selbst zu fermentieren ist echt nicht so schwer. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Vor allem nicht, wenn man die Starter-Kits mit Anleitungen vom Ferment benutzt. Zudem verfügen sie über Deutschlands größte Online-Community zu Fermentation und Kombucha-Brauen. Egal, ob du zu Hause Sauerteigbrot backen, Joghurt selber machen, Kefir herstellen oder Gemüse fermentieren möchtest, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und was ich persönlich so cool finde an Ferment ist, dass sie eben neben den Utensilien zum Selbstfermentieren auch bereits fertige fermentierte Produkte anbieten. Ob würzige Miso-Pasten, köstlichen Kombucha, fein fermentierte Krautspezialitäten oder Basics wie Apfelessig, all das bekommt man auch im Ferment-Online-Shop. Ich bin momentan ganz eifrig mit dem Joghurt-Starter-Kit unterwegs und bastle mir so zu Hause regelmäßig super einfach veganen Joghurt fürs Frühstücksmüsli. Und das Ganze funktioniert ohne einen elektrischen Joghurtbereiter. Das finde ich einfach genial, gesund und umweltfreundlich. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, checkt doch mal das Angebot auf Ferment unter www.ferment.de. Das schreibt sich F-A-I-R-M-E-N-T. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und mit dem Code SOPHIA10, Anfangsbuchstabe groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, ich möchte für die heutige Podcast-Folge eine Triggerwarnung aussprechen. Ich habe eine ganz tolle Gästin in meine Küche eingeladen, aber wir haben auch über sehr ernste und schwere Themen gesprochen und es wird in der heutigen Folge auch über Tod und Sterben gehen. Es wird in der heutigen Folge auch über sexualisierte Gewalt gehen. Und wenn das Themen sind, die für euch gerade nicht so gut geeignet sind, dann würde ich euch empfehlen, die Folge aktuell nicht zu hören. Das möchte ich einfach nur ganz klar vorher sagen, damit ihr gewarnt seid. Ich habe heute Clara Meyer bei mir in der Küche. Clara ist Aktivistin bei Fridays for Future. Wahnsinnig beeindruckend in ihrer Arbeit, in ihrem Aktivismus, die nebenher noch auf einer Corona-Intensivstation arbeitet und natürlich auch darüber spricht, was sie dort so tagtäglich erlebt. Also ich würde mal sagen, nichts für schwache Nerven, aber definitiv eine sehr wichtige Folge. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch aus dem ich auch persönlich viel mitgenommen habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich total auf meine heutige Gästin. Wir essen heute gemeinsam zu Mittag. Und ich sage noch ganz kurz, was es gibt. Bei uns gibt es heute die Reste vom Wochenende so ein bisschen, aber natürlich in lecker. Ich habe eine Bowl zusammengestellt, da ist ein bisschen Reis drauf. Da ist ein bisschen Rotkohl drauf mit Orangenfilets. Dann haben wir so leicht angebratene Kohlrabi-Blätter mit ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Gomasio und Brotlinge, die Buletten aus altbackenem Brot. Und dann gibt es dazu noch ein Dressing so auf Tahini-Basis mit ein bisschen Kräutern mit drin. Genau, und jetzt geht's los. Ich habe heute Clara Meyer bei mir am Tisch sitzen, die bei Fridays for Future ist und in ihres Zeichens Aktivistin, wie man so schön sagt, und eine ganz spannende junge Frau. Und ich sage jetzt junge Frau, weil sie doch noch mal ein gutes Stück jünger ist als ich. Und ich
heute erst so drüber nachgedacht habe, dass ich mir dann schon fast richtig alt vorkomme. Hi, Clara, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sag mal, magst du dich kurz vorstellen für die, die dich nicht kennen?
Ja, ich bin Clara, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Berlin, bin Klimaaktivistin und sage immer gern, ich arbeite fast Vollzeit auf einer Corona-Intensivstation und nebenher noch bei Fridays for Future. Zwei sehr stressige und sehr erfüllende Jobs.
Wow, ja. Darf ich dich kurz fragen, wie kommst du dazu, dass du auf einer Corona-Intensivstation arbeitest?
Nach dem Abi wollte ich nicht direkt studieren. Ich finde es immer so gruselig, wenn super junge Menschen dann aus der Uni kommen und dann sich in irgendein Studium reinschmeißen. Und mir war eigentlich schon, seit ich klein war, bewusst, ich möchte in diesen medizinischen Beruf. Und weil ich das gesagt hatte, seit ich 3 Jahre alt war, wusste ich nicht mehr, ist das jetzt nur, weil alle es toll fanden, sage ich das nur noch, weil alle um mich herum das immer gut fanden, dass ich wusste, was ich mache, oder will ich das wirklich? Und dann habe ich 1 Jahr lang ein freiwillig soziales Jahr auf einer anderen Intensivstation beim Roten Kreuz gemacht. Und als ich da fertig war, dachte ich mir, naja, ich bin noch nicht ganz bereit für ein Studium, ich habe auch die Deadlines verpasst fürs Anmelden und so, weil ich währenddessen gearbeitet habe. Und dann hat das RBB verschiedenste Notrufe von Krankenhäusern veröffentlicht. Die sagen, sie brauchen dringend Hilfe.
Okay.
Und ich habe einfach an eins dieser Krankenhäuser eine E-Mail geschrieben und 10 Minuten später hat die Pflegedienstleitung persönlich mich zurückgerufen und gesagt, hey, okay, wir brauchen dich, kommst du her? Und so bin ich auf der Corona-Intensivstation gelandet.
Und das heißt, du hattest quasi die Basisqualifikation aus dieser Zeit, die du schon davor hattest?
Genau. Also ich habe keine Ausbildung, aber ich hatte halt dieses Jahr Erfahrung und unter Anleitung von den examinierten Pflegekräften kann ich auch einigermaßen viel machen. Das ist sehr schön und es fühlt sich gut an, zu helfen und dabei zu sein.
Voll gut. Und was du auch gerade schon gesagt hast, das ist ja, ich meine, das ist ein Thema, das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, als ich Abi gemacht habe. Eben, das ist ja genau das Ding. Manchmal weiß man dann eben überhaupt nicht, wie doll ist man irgendwie, warte, ich gib's dir mal.
Ja, ich mache
wie doll ist man dann irgendwie von anderen Leuten beeinflusst, ne? Und also überhaupt erstmal in der Praxis was auszuprobieren, bevor man sich dann, und gerade so ein Studium ist ja auch enorm umfangreich und langwierig.
Ja, ich war mir einfach gar nicht bewusst, ob ich das wirklich machen möchte. Meine Eltern sind auch Ärzte und ich wollte in diesen pflegerischen Beruf erstmal reinschnuppern, vor allem weil meine Eltern auch der Meinung sind, dass die besten Ärzte die sind, die davor mal in der Pflege gearbeitet haben. Und deswegen war es auch meinen Eltern total wichtig, dass ich das mache.
So, jetzt habe ich einen Unfall. Fangen wir zu essen an.
Ja, guten Appetit dir.
Ja, was soll ich sagen? Krass. Ich hab auch über Social Media mitbekommen, du hast natürlich schon eine Impfung bekommen, weil du natürlich einfach da wirklich im Zentrum auch der Ansteckungsgefahr bist. Das heißt, du machst es jetzt schon, also du hast da eigentlich schon zu Anfang von Corona relativ bald angefangen zu arbeiten.
Ja, oder? Also auf meiner alten Intensivstation habe ich angefangen zu arbeiten, das war Herbst 2019 bis Herbst 2020. Und es war ja mitten in die Pandemie rein. Und sobald ich dort aufgehört habe, habe ich auf der anderen Corona-Intensivstation angefangen. Und im Januar habe ich meine Impfung bekommen. Hatte auch ziemlich heftig Fieber vor 1-2 Tage und jetzt geht es mir wieder gut. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, damit meine Eltern und meine Angehörigen einfach die Sicherheit haben, dass ich den Virus nicht mit nach Hause bringe.
Total. Wie geht's dir? Wie gehst du da damit um mit der Arbeit? Wie kann man da damit umgehen? Also das ist ja wahrscheinlich schon heftig, was man da so erlebt.
Absolut. Das ist richtig heftig. Wir müssen uns halt vorstellen, dass die meisten Patienten dort alleine sterben. Ohne ihre Angehörigen und dass das keine schönen Tode sind. Und Intensivpflege ist immer hart, finde ich. Das sind immer unschöne Schicksale, das sind immer oder häufig schreckliche Tode, die da auch passieren. Aber was momentan auf den Stationen, auf den Corona-Intensivstationen abgeht, das kann sich kein Mensch vorstellen. Jeden einzelnen Tag nach der Nachtschicht oder nach der Frühschicht rufe ich einen Freund von mir an oder eine Freundin und bin einfach so, hey, ich muss es kurz loswerden. Da ist wieder was passiert, da ist wieder eine Patientin so und so gestorben und ich saß da und habe ihre Hand gehalten. Und ich habe das Privileg, dass ich noch mehr Zeit habe als die pflegerischen Kolleginnen und dann auch mal wirklich reingehen kann und die Hand halten kann und dann Gute Nachtlied singen kann, bis die Patienten dann verstorben sind. Aber wie extrem diese Situation ist, wie sehr die Menschen auch leiden, es sind Extremsituationen und man kann es häufig gar nicht in Worte fassen.
Sorry, mein Hund hat gegähnt.
Ja, es ist, ich möchte auch gar nicht so grafisch ins Detail gehen, ja, weil es wirklich schrecklich ist. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, jeder Mensch sollte mal einen Tag auf einer Intensivstation gearbeitet haben, einfach um das mitzubekommen, was die Menschen leisten. Und wenn ich dann auf der Straße angemotzt werde von Menschen, die sagen, sie wollen keine Maske tragen, wenn mir wie letztens ein Typ hinterher rennt und sagt, ich zerkoch dich, du Schlampe, nur weil ich gesagt habe, soll eine Maske tragen.
Hast du auf Instagram geteilt, ne?
Ja, dann werde ich so wütend, weil meine Kolleginnen sich abarbeiten, weil die im Burnout sind, weil ganz, ganz viele Pflegekräfte sagen, sie machen jetzt noch diese Corona-Welle mit und dann hören sie auf, weil sie nicht mehr können, weil unser Gesundheitssystem bis zum minimalsten Punkt runtergewirtschaftet wurde.
Und ich glaube, es gibt ja auch so eine Zahl, ne? Das haben jetzt auch während dem laufenden Jahr 2020 echt viele Pflegekräfte auch schon den Bereich verlassen, ne? Und ihre Jobs gekündigt. Also das ist ja auch eine Konsequenz daraus.
Absolut. Also ich muss sagen, ich könnte nicht Ewigkeiten in diesem Beruf arbeiten. Mhm. Ich komme jeden Tag nach Hause und habe Rückenschmerzen und habe Patienten, an die ich denke.
Und du bist jung und fit.
Und ich bin jung und fit, also, ich bin 19.
Ja, ja.
Und dann sehe ich da 50, 60-jährige Kollegen und die machen den Beruf schon seit Ewigkeiten. Wahnsinn. Und dieser Beruf ist halt auch nicht familienfreundlich, also im Schichtdienst zu arbeiten. Mhm. Das schafft man, wenn man in meinem Alter ist, ja, dann kann man mal die Nacht durcharbeiten, dann hat man keine Kinder oder sowas. Aber stellt euch mal vor, beide Eltern arbeiten im Schichtdienst. Mhm. Und verdienen dann noch so wenig, dass es überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Mhm. Dass sie sich vielleicht auch keine Betreuung gut leisten können. Das kann doch nicht wahr sein.
Mhm. Ja, krass.
Es ist ein Beruf, den wir alle brauchen, den wir alle in der Gesellschaft brauchen oder brauchen werden. Aber 2030 werden wir ein Pflegedefizit haben von 3 Millionen.
Wahnsinn.
Wie sollen wir das
irgendwie... Und die Menschen werden immer älter gleichzeitig.
Ja, die Menschen werden immer älter. Und Menschen, also um nochmal auf die Corona-Pandemie zurückzugreifen, Menschen sagen, ja, aber da sterben ja nur die Alten und so. Die Patienten sind inzwischen richtig jung, die im Krankenhaus sind. Mhm. Die sind jung. Da sind Menschen dabei, die sind das Alter meiner Eltern oder viel, viel jünger. Und gleichzeitig ist ja so, dass wenn alle Pflegekräfte, alle medizinische Kapazitäten auf Corona fixiert sind, dann stirbt halt auch die Mama, die im Kreißsaal irgendwas braucht. Dann stirbt halt auch der Autounfall. Mhm. Weil wer soll den denn dann behandeln? Mhm. Daran denken die Menschen gar nicht.
Mhm. Ja, krass. Also ich... Ich habe da echt auch höchste Bewunderung, wie du sagst, dass du schaffst es irgendwie, das zu kompensieren, indem du halt ein soziales Umfeld hast, das dich da so ein bisschen auffangen kann. Vielleicht, also die, wie soll ich sagen, der Schritt auch, das wirklich zu machen, vielleicht schon natürlich auch durch dein Elternhaus geprägt, oder? Wenn du sagst, deine Eltern sind beide Ärzte, dann wächst man natürlich vielleicht auch ein bisschen mit so einem Gedankengut auf irgendwie.
Gerade meine Mama ist eine total starke, tolle Ärztin, die seit klein her mein größtes Vorbild war. Mhm. Sie ist so eine starke Frau. Sie hat ihr ganzes Leben gekämpft für das, was sie irgendwie wollte. Ist ohne Geld ins Studium reingegangen, ohne finanzielle Unterstützung von zu Hause und hat es geschafft. Mhm. Und ist eine total tolle, einfühlsame, starke, intelligente Ärztin geworden. Und sie ist alles, was ich mal sein möchte.
Also ein absolutes Vorbild.
Absolut. Genau. Ja. Und trotzdem gibt es die Tage, an denen Patienten sterben und es echt grausam aussieht und ist und wir die Leichen einpacken und ich dann nur noch nach Hause komme und weine und dann vor der Haustür stehe, weil ich nicht hochgehen möchte, um meinen Eltern das aufzubürden, wie es mir gerade geht.
Mhm. Aber du wohnst noch bei deinen Eltern.
Ja, in der Berliner Wohnsituation mit 19.
Ja, okay. Und
welcher Vermieter schreibt zurück?
Nee, macht ja auch Sinn. Ja, krass. Es ist jetzt schwierig, da eine Überleitung zu finden, aber ich habe einen Überleitungspunkt, den ich ganz spannend finde. Ne? Wenn du auch sagst mit deiner Mama, der Hund bellt, wir lassen uns nicht ablenken, Ella, hier hackt immer irgendwas aus. Weil ich habe da auch ganz viel drüber nachgedacht, als ich mir auch so mich auf das Gespräch heute vorbereitet habe. Ich glaube, dass Menschen dich auch als wahnsinnig mutig und stark wahrnehmen. Ne? Du traust dich auch in deinem Aktivismus, du hast auch diese Rede gehalten bei dieser Volkswagen-Versammlung vor 2 Jahren, war das, glaube ich.
Ja.
Ne? Wohin zu stellen, Sachen auszusprechen und so. Und wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin auch so ein Mensch. Ich versuche immer so ein bisschen auseinanderzudröseln, ist das Charaktersache, hat das wirklich ganz viel damit zu tun, wie man das halt zu Hause mitbekommt, weil ich nehme das selber auch gar nicht so wahr. Ich mache das halt so. Wie empfindest du das? Merkst du das, dass du besonders mutig bist? Oder?
Fragen, die überrumpeln, weil ich würde mich selber als total feige und okay. so ansehen.
Ah, ja.
Ich bekomme immer von Menschen gesagt, so, ja, das ist voll stark, du bist voll stark.
Das ist krass, ne?
Ich sehe das immer gar nicht. Mhm. Ich bin so, ja, aber ich habe doch auch geheult, bevor ich das gemacht habe. Mhm. Und so, ich habe doch auch total gezittert und ich habe doch auch gehadert und mir fällt auch diese Situation schwer. Also dann sind immer so, ja, du bist doch so stark, dass du im Krankenhaus arbeitest. Ja, aber mir geht's doch auch nicht so gut damit. Also es macht Spaß, mhm. aber es fällt mir auch schwer. Und ich glaube, Menschen sehen nicht, dass das, was sie als Stärke bezeichnen, ja nicht komplette Ignoranz der Situation sind. So, wir gehen immer mit einem Lächeln durch die Welt, hair flawless,
mental health flawless, ne? Alles wegsteckt. Dass das nicht auch heißt, dass man, hallo,
hey, genau. Hund, der Hund springt gerade auf meinen Schoß.
Genau, das ganz kurz, wichtigste Regel, sie bettelt, nichts vom Teller geben.
Nee, ich gebe ihr nichts.
Genau, ich sag's nur, weil wenn man das einmal macht, ist vorbei.
Ich habe viel zu sehr Angst, dass irgendwas davon nicht für Hunde verträglich
ja,
ist.
Ja,
nee, und
ja,
ich denke so. Einfach, wirkliche Stärke liegt darin, die eigenen Ängste zu erkennen und zu kommunizieren und darüber zu reflektieren.
Mhm.
Weil jeder hat diese Ängste mhm. und jeder hat diese Bedenken und jedem geht es in bestimmten Situationen nicht gut. Der Unterschied ist, schluckt man es runter und tut man stark mhm. oder holt man sich Hilfe? Weil mhm. das ist wahre Stärke.
Mhm. Total. Ich hab letztes Jahr, ich glaube, ich habe das auf Social Media schon mal thematisiert, ich habe letztes Jahr so ein ganz krasses Gespräch mit meiner Mama gehabt. Wir haben uns auch jetzt schon ziemlich lange nicht mehr gesehen, aber wir telefonieren halt ganz, ganz viel. Und wie gesagt, für mich war meine Mutter, ist bis heute auch immer so ein Role Model. Okay, der Hund nagt den Stuhl an. Wir lassen uns nicht ablenken. Oder nur ein kleines bisschen. Und ne, ich habe neulich auch auf Instagram was dazu gepostet, dieses ganze Powerfrauen, starke Frauen-Thema, dass ich das auch problematisch finde, weil das auch wieder Frauen so ein bisschen einteilt und wer sind dann die, die nicht stark sind und so. Aber was ich das Krasseste fand, und das ist sehr persönlich, aber ich finde es wichtig, das zu erzählen, dass ich das eben immer in meiner Mutter gesehen habe, aber nicht so gecheckt habe früher, was das für Folgen für sie hatte. Also meine Mutter war auch eine, die immer durchgepusht hat, 3 Kinder großgezogen hat, irgendwie nebenher noch ihr Studium gemacht hat und so. Und die hat jetzt eigentlich im Alter auch wirklich gesundheitliche Probleme, die so ein bisschen davon herführen, dass sie sich so ausgepowert hat ihr ganzes Leben. Also die hat viel so mit Nervengeschichten, also wirklich schwache Nerven eigentlich, psychosomatische Geschichten. Und sie hat mir das eben letztes Jahr das erste Mal am Telefon gesagt, dass sie das jetzt erst kapiert, auch diese Zusammenhänge. Und dass sie, als sie jung war, ich glaube so Mitte 20, hat das mal jemand zu ihr gesagt. Hat sie gesagt, naja, Frau Hoffmann, Sie sind ja noch jung, Sie stecken das ja ganz gut weg, aber passen Sie mal auf, das kann sich im Alter rächen. Und das hat mir total zu denken gegeben, wo ich echt denke, so, okay, wow, man muss auch echt doll auf sich schauen, ne? Gerade wenn man so Aktivismus macht oder auch so einen Job, der einfach so aufräumend ist.
Auf jeden Fall. In meiner Familie wird das Reden über Emotionen und das sich auch verletzlich zeigen, wird da hochgeschrieben.
Mhm.
Ich habe das Glück, dass mein Vater das auch total viel tut, was ja mhm. häufig so ein Toxic Masculinity-Sache ist.
Mhm.
Männer, Väter reden nicht über Emotionen. Das hatte ich mhm. mit meinem Vater sehr selten. Also ich kann mit ihm über Beziehungsstress reden.
Mhm.
Er redet mit mir dann auch, selbst er ordnet das ein, sagt ja, ich damals mit meinen ersten Freundinnen und so. Also es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich bin sehr gut emotional aufgefangen.
Voll.
Und dass ich es mir in keinster Weise schwerfällt, über meine Emotionen zu reden. Also ich habe da null Hemmungen, was auch manchmal dazu führt, dass ich overshare. Also so auf der Arbeit plötzlich so alles so, okay, Clara, das war jetzt gerade zu viel Personal Life. Aber ich bin immer wirklich so, ja, und das ist der Grund, warum ich da irgendwie Probleme und Issues habe. Und also so, okay, ich wollte dich eigentlich nur für eine Schere, ob Frank mit mir eine Schere reden kannst, aber gut.
Ich hab mir das in letzter Zeit, glaube ich, sehr bewusst angewöhnt, dass ich zum Beispiel... Na, also auch, wir sitzen jetzt beim Essen oder so, aber also so dieses zum Beispiel Tabuisieren von Periode, ne, und Monatsblutung, dass ich zum Beispiel auch oft zu Leuten sage, ja, ich habe halt gerade meine Tage und deshalb ist das so und so. Dass ich einfach das schon auch bewusst versucht, also ne, als ich jünger war, habe ich so, ah nee, das sage ich jetzt nicht und so, aber ich merke halt auch doll, dass es einfach Tage gibt im Monat, die super schwierig sind, wo ich mich schlechter konzentrieren kann, wo es mir einfach scheiße geht und das halt auch mal... Ich habe das letztens auch in einem Meeting, dass ich das halt einfach sage und sage so, ja, ich habe halt gerade meine Tage. Das ist halt, das ist ja dann kein Oversharing.
Nee.
Also würden manche Leute so empfinden wahrscheinlich.
Viele Leute empfinden das so, aber das ist auch wichtig. Also ich wurde als Kind habe ich sexuelle Gewalt erfahren.
Mhm.
Und ich habe mich die Woche, nachdem mir das passiert ist, entschieden, dass ich darüber komplett offen rede.
Mhm.
Weil ich einfach wusste, darüber wird geschrieben und jede dritte Frau wird vor ihrem 18. Lebensjahr sexuelle Gewalt erfahren. Und ich habe mich vor meinem 13. Lebensjahr an entschieden, darüber komplett offen zu reden. Und das hat zu sehr, sehr unangenehmen Momenten geführt. Mit Lehrern, mit Freunden, mit allen möglichen Menschen. Aber ich dachte so, okay, lieber schweigen wir uns das komisch im Fahrstuhl an, als dass ich nicht darüber rede. Und ich machte aber auch kein großes, so, mein Gott, ja, Revealing-Moment, sondern einfach so auf der Arbeit, so, ja, als mir das damals passiert ist, war ich übrigens bei der Polizei und da war das und dies und so. Es sollte normal sein, darüber zu reden. Mhm. Weil dann halt nicht so Situationen passieren, wie dass Frauen heulend, weinend ihren späteren PartnerInnen mal das Gestehen, in Anführungsstrichen, müssen und da dann so ein riesiges Fass aufgemacht wird. Es sollte komplett publik darüber geredet werden, weil umso mehr wir dieses Thema verschweigen, umso mehr schaden wir auch den Betroffenen.
Aber auch das spricht ja dafür, dass du damals ein soziales Umfeld hattest, in dem du dich ermutigt gefühlt hast, darüber zu, also überhaupt was zu sagen. Ne?
Oh, eigentlich gar nicht. Ja. Also für meine Mama schon, aber in meiner Schule eher weniger. Okay. Einfach natürlich dieses typische, so, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Natürlich gab es dann auch Kinder in der Schule, die gesagt haben, so, wie ist das passiert, weil deine Röcke immer so kurz sind. Mhm. Und so, das jedem passiert einfach, das doch. Das ist doch egal.
Ich wollte sagen, das hat sich auch in den letzten 20 Jahren nicht geändert.
Nee, und so. Und jetzt hör doch auf, so, weil, wenn Männer in deine Nähe kommen, immer zu heulen, Clara. So, das ist doch nicht der Mann. Und natürlich sind da diese Dinge passiert, aber irgendwie habe ich halt gedacht, okay, es ist wichtig und bin dabei geblieben.
Weil das, also das sage ich auch gleich noch was dazu, weil ich bin ja auch Betroffene von sexualisierter Gewalt und bei mir war das halt so, wie soll ich sagen, also okay, ich fange es anders an. Ich sage erstmal noch kurz da was dazu. Bei mir ist das, also mir sind viele Sachen im Laufe meines von Teenageralter bis jetzt passiert und eins davon war halt eine, ich glaube, ich werde eine Triggerwarnung vor die Folge machen, war ja eine Vergewaltigung und das hat bei mir auch 3 Jahre gedauert, bis ich das verbalisieren konnte. Also so dieses, wenn es dann immer heißt, ja, wieso sagen denn die Frauen nicht und so, also weil es halt so ein Greyzone-Ding war, ne, und ich konnte es nicht, ich habe den Täter entschuldigt, ich konnte es nicht einordnen und so. Und für mich war das schon, ich habe dann sind mir im Laufe der Zeit total viele Sachen eingefallen, die mir schon früher passiert sind. Und das hatte eben ganz doll damit zu tun, dass ich halt in so einem Setting aufgewachsen bin, wo halt Victim Blaming betrieben wurde, wo man halt dann schon so an Sachen gewöhnt war, dass man es irgendwie als normal abgehakt hat.
Frauen werden fundamental mit einer Mentalität erzogen, dass ihre körperlichen Grenzen nicht festgesetzt sind. Ja. Und dass es Männern erlaubt ist, sie zu überschreiten. Und das heißt, häufig ist es so, wenn ich mit Frauen rede und frage, naja, hast du schon mal sexuelle Gewalt erfahren? Und so, dann sagen die meisten, nein, ich doch nicht. Nee, genau. Ich bin behütet aufgewachsen. Und dann bin ich so, mir hat noch nie ein Typ an den Arsch gekrapscht, noch nie einen Schritt gefasst. Dein Freund hat noch nie weitergemacht, als du nein gesagt hast. Und ja, offensichtlich, es zählt ja nicht. Mhm. Und dann kommt das hoch. Und Frauen müssen auch lernen, dass die Ungerechtigkeiten, die ihnen passieren, nicht okay sind.
Ja, ja. Total. Und ich kann wirklich mittlerweile, weißt du, wenn ich dann so von diesem, was ich jetzt mal so sage, so das schlimmste Erlebnis, kann ich wirklich zurückrechnen und kann so einen Katalog schreiben, ne? Was mir so, was immer wieder, selbst jetzt noch, immer wieder mehr Sachen einfallen, die schon 20 Jahre her sind, ne? Und das prägt einen natürlich auch. Und aber das, was ich dich eigentlich noch in dem Kontext fragen wollte, ich weiß, wir schaffen es auch noch ein bisschen was zu essen, aber es sind ja auch sehr krasse Themen, aber voll wichtige Themen. Eben, Thema Feminismus. Also ich kann wirklich sagen, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich glaube, oder ich habe immer geglaubt, ich bin eigentlich mit so feministischen Gedanken aufgewachsen, habe aber dann gemerkt, dass gerade so in meiner Jugend oder auch so, als ich so in meinen 20ern war, so 90er, 2000er, und da wird jetzt auch ganz viel drüber geredet, alles unfassbar sexistisch war, unglaublich frauenfeindlich, ne? Egal, ob du dir die Popkultur anschaust, irgendwie die Filme, die es gab, also, und das hatte ich total internalisiert, weil ich da einfach so mittendrin gesteckt bin, dass ich das, glaube ich, wirklich so richtig erst in den letzten zehn Jahren gecheckt habe und dann gab es nochmal so einen Schub in den letzten 5 Jahren, wo ich gecheckt habe, was intersektionaler Feminismus ist, also davor war es halt erstmal so der weiße Feminismus, der sich mir dann erschlossen hat. Und deshalb wäre meine Frage, um zum Punkt zu kommen, weil du gesagt hast, du hast in der Schule schon auch so blöde Kommentare. Glaubst du, war das jetzt schon bei dir grundsätzlich anders, als so die Teenagerzeit losging? Wie hast du das so empfunden in der Schule?
Ich glaube, ich habe mich das erste Mal Feministin genannt. Da war ich in der 4. Klasse oder 5. Klasse vielleicht. Davor habe ich immer gesagt, ich bin für Frauenrechte. Also so in der 1., 2. Klasse. Mhm. Und das hat damals noch viel damit zu tun gehabt, so hey, warum dürfen die starken Jungs die Bücher tragen und nicht ich? Und so Sachen wie, hey, ich kann am meisten Klimmzüge in der Klasse, in der zweiten. Warum darf jetzt wieder der männliche Klassenkamerad von mir vorführen? Mhm. Warum sagt der Sportlehrer, ey, das ist jetzt nur eine Sportsache für die Jungs, für unsere starken kleinen Männer hier? Und ich denke so, okay, wo bin ich dann vertreten? Warum irgendwie, ja, diese Sachen, ich kann mich noch gut dran erinnern, da muss ich 5 oder 6 gewesen sein, da bin ich mit meiner Mama joggen gewesen. Und da liefen ganz, ganz viele Frauen vorbei, die Transbis hatten und alle lila gekleidet waren und so. Und ich war so, Mami, was machen die da? Und Mama war so, ja, Clara, das sind Frauen, die für Frauenrechte kämpfen. Und dann war ich in meinem Kopf so, oh, schade. Ich würde ja gerne auch mitmachen, aber ich habe gar kein lila T-Shirt im Kleiderschrank.
Verdammt.
Und es war so, einer dieser Momente, wo ich das erste Mal mit Feminismus in Berührung gekommen bin. Mhm. Und ich muss sagen, ich war eine grottige Feministin. Klar, total ein Weißer, aber auch einfach...
Aber immerhin, ja, immerhin.
Feminismus. Ja. Aber ich glaube auch, wir müssen diesen Gedanken stoppen, dass Feminismus ein Titel ist, den wir uns aufdrücken. Ja, ich würde sagen, Feminismus ist ein Commitment, täglich sein Verhalten zu reflektieren und sich zu verbessern. Weil Frauen werden nicht mit dem Feminismus-Teil im Hirn geboren.
Ja.
Und genauso wie du dich selber weiterentwickeln wirst, muss auch dein Feminismus sich weiterentwickeln. Es gibt da keinen Stopppunkt, sondern es geht immer weiter. Und die Dinge, die ich in der 6. Klasse geglaubt habe, dass sie feministisch waren, die würde ich inzwischen absolut ablehnen. Es kommt so viel dazu und wir müssen uns einfach Feminismus mehr als ein Commitment vorstellen, uns in dieser Sache immer weiterzubilden und immer mehr uns selber und auch andere zu respektieren.
Ja, total. Und wie gesagt, also wenn ich das, ich bin ja da auch nicht böse auf mich, ich bin ja ein Produkt meiner Zeit sozusagen und das ist ja so ein soziokulturelles Phänomen, dieser Backlash. Es gab ja Anfang der 90er so diese Riot-Girl-Bewegung und so, ne? Und das, was dann gab es halt ein Gegensteuern. Das kann man ja wirklich, wenn man sich so die Geschichte auch der, ich sage jetzt mal der Frauenbewegung, aber das Feminismus anschaut, dann gab es ja immer diese Backlashes irgendwie. Und wenn man dann halt so mittendrin steckt, dann checkt man es halt nicht. Und besser, man checkt es irgendwann, als es gar nicht zu checken. Genau. Großes anderes Thema natürlich der Klimaaktivismus. Wie kam es dazu?
Die Story. Okay, ich glaube wir, also meine Generation, die Menschen, die jetzt 17, 18, 19 sind, sind mit der Klimakrise aufgewachsen. Ja. Wir sind da reingeboren. Wir haben, seit wir 3 waren und noch mit Duplo vor dem Fernseher gespielt haben und die Tagesthemen im Hintergrund geschaut haben, irgendwelche schmelzenden Gletscher gesehen. Und diese Krise war omnipräsent, schien aber erstens so abgekoppelt von den meisten von uns, die in Europa leben, in Deutschland leben, dass wir sie wahrscheinlich gar nicht als so uns betreffend wahrgenommen haben. Und als zweites war diese Krise natürlich auch so überwältigend groß und komplex, dass zumindest ich dann gesagt habe, okay, das ist mir jetzt aber zu viel, das hat ja mit so vielem zu tun und was kann ich denn da machen als kleines Mädchen? Das müssen die Politiker lösen, das sind doch die Vertrauenspersonen hier.
Klar.
Und dann bin ich älter geworden und habe gemerkt, ja, die Politiker machen doch nicht so viel, wie ich dachte, dass sie machen würden. Und hat eine Freundin am Ende der 10. Klasse, hat eine gute Freundin von mir angefangen, Zero Waste zu leben. Mhm. Und ich fand es total inspirierend.
Mhm.
Und habe dann auch versucht, es mehr oder weniger zu machen und habe mich irgendwo umgeschaut und dachte, krass, ich versuche hier gerade single-handedly die Welt zu retten. Während die 100 größten Firmen über 70% der CO2-Emissionen in diese Welt hinausschütten. Und dann habe ich gemerkt, die Klimakrise ist ein strukturelles Problem, ein systematisches Problem. Und wir können das niemals durch individuellen Konsum regeln. Wir müssen an der Wurzel angreifen. Denn wenn die Badewanne überläuft, dann holt man nicht den Wischmopp.
Ja.
Man dreht erstmal den Hahn zu.
Ja,
ja, und dann habe ich Greta irgendwann da sitzen sehen.
Ich wollte gerade sagen, dann hat parallel wahrscheinlich Fridays for Future.
Ja, so, also ich hatte noch irgendwelche Nachhaltigkeitsaccounts auf Instagram abonniert und habe dann so einen Post gesehen. Krass, dieses schwedische Mädchen sitzt schon seit 2 Wochen vor dem Parlament. Und war so, das ist aber interessant, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und dann ist alles ganz, ganz schnell gegangen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, es gab damals die erste WhatsApp-Rundnachricht. Und da stand was richtig Komisches drin, wie, hey, kommt mal alle zu dem Klimastreik, den es in Berlin gibt. Genauso wie bei Greta. Und ihr bekommt alle schulfrei.
Eben, und du denkst, na, wenn der Begriff Klimastreik, der war ja vollkommen neu. Und dann denkst du dir so, hä, was soll das überhaupt heißen?
Vor allem, ihr bekommt alle schulfrei. Wir sind dann wirklich zum Schulleiter gegangen. Man so, Herr Hofmann, Herr Hofmann, hier steht, wir bekommen alle frei. Stimmt das? Also ihr schreibt doch Abiturprüfungen und damit basta. Aber zum Glück hatte ich einen sehr, sehr netten Deutschlehrer. Shoutout gehen an Herrn, oh Gott, wie hieß er nochmal? Wie hieß er denn? Rausschneiden, bitte. Toller Deutschlehrer.
Wir wollen seinen Namen aus privaten Gründen nicht
nennen.
Personenschutzgründen.
Mhm. Und er hat mich, ich habe immer an Deutsch gefehlt, und er hat mir am Ende eine 1 gegeben, und ich fand das ziemlich toll von ihm.
Voll gut.
Ja, und ich hatte die Möglichkeit dazu, dann hinzugehen, und dann kam alles ins Rollen, und irgendwann mal habe ich irgendwie ein Interview gegeben und plötzlich
waren es mehrere,
und jetzt bin ich hier und esse bei dir.
Genau, vielleicht noch die Geschichte dazu, wie wir uns überhaupt begegnet sind. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, dass das Mikro an war. Wir waren, ich muss mal kurz überlegen, aber es muss 2019 gewesen sein, weil es war vor Corona. Wir waren auf so einem Panel zusammen, und da war noch die Anne Botzki, die bei Extinction Rebellion ist. Und war eben dann so die Vertretung der etwas älteren Generation, beziehungsweise versuche ich das halt viel in meiner Arbeit umzusetzen. Und ich fand es super spannend, weil, und das habe ich, glaube ich, wirklich noch nicht gesagt, als das Gesicht an war, weil wir haben 20 Jahre Altersunterschied. Das heißt, wenn wir uns gegen die alten weißen Männer stellen, die diese Politik machen, sind wir auf der gleichen Seite. Aber natürlich haben wir nochmal ganz unterschiedliche Perspektiven, ne? Und natürlich, wie du sagst, du hast von klein auf, wenn der Fernseher lief, war die Klimakrise irgendwie ein Thema. Und ich habe das so in Wellen mitbekommen. Ich kann mich erinnern, das erste Ereignis, an das ich mich so richtig doll in meinem Leben erinnern kann, war Tschernobyl. Da war ich 6, da war ich in der ersten Klasse. Und das war so ein, wie soll man sagen, wenn man als Kind das erste Mal schnallt, dass ganz schlimme Dinge passieren können. Und das war so eine Ahnung davon, dass sowas wie so eine Katastrophe. Und natürlich hatte das ganz banale Auswirkungen auch für uns als Kinder. Wir durften nicht mehr in die Sandkästen, wir durften nicht mehr im Regen spielen, bestimmte Sachen hat man nicht mehr essen dürfen und so. Und dann bin ich eben damit aufgewachsen. Meine Mutter hat sich dann auch sehr stark gegen Atomkraft engagiert. Da gab es Mütter gegen Atomkraft, hieß das. Und bin also sozusagen schon auch immer mit einer verschiedenen Form von Aktivismus aufgewachsen, auf Demos gegangen, schon als Kind und Jugendliche. Aber es war nicht so auf dieses Thema hin. Es war so die Umweltverschmutzung, die Kohleindustrie, es hat sich so zugespitzt, bis es halt, wie du sagst, bis man halt gemerkt hat, okay, es ist hier jetzt auch angekommen, und man merkt es halt auch in Deutschland, und nichtsdestotrotz passiert irgendwie immer noch nichts. Und wir haben Wahljahr dieses Jahr.
Ja, weil sich da nicht so viel ändern wird.
Mhm. Ja, scheiße.
Wir müssen mal dazu sagen, für alle Menschen, die immer auf mich zukommen und sagen, ja, ich bin jetzt auch ganz klimabewusst, ich will jetzt die Grünen. Hm. Die Grünen sind eine Partei, die, obwohl sie sich als die Umweltschutzpartei in Deutschland profilieren, noch nicht mal das 1,5-Grad-Ziel, also das Basisziel für Klimaschutz, in ihrem Parteiprogramm drinstehen haben.
Okay.
Und sich ganz spezifisch dagegen entschieden haben. Sie hatten eine Abstimmung, ich glaube, vor 2 Jahren oder so, ob sie das 1,5-Grad-Ziel in ihrer Satzung drin haben wollen, und sie haben sich dagegen entschieden oder in ihrem Wahlprogramm, weil sie damit WählerInnen abschrecken würden und nicht mehr als Koalitionspartner gelten würden. Und wollte ich nochmal kurz so einwerfen.
Nee, das ist gut, weil das war mir zum Beispiel ehrlich gesagt auch nicht bewusst, und das ist ja auch tatsächlich eine große und wichtige Frage, wie man dann überhaupt wählen kann. Und die Frage ist, hat das jemand im Parteiprogramm mit drin?
Nein. Okay. Wow. Also keine Partei hat das im Parteiprogramm mit drin.
Ich würde mal sagen, kleinere Gruppierungen,
die es vielleicht nicht in den Bundestag schaffen, höchstwahrscheinlich nicht in den Bundestag schaffen. Ich bin der Meinung, es ist unglaublich wichtig zu wählen, einfach weil deine Stimme dann prozentual die der AfD kleiner macht. Also wenn 9 Leute wählen gehen und 2 wählen AfD, dann 2/9 der Plätze bekommt die AfD. Wenn aber 10 Leute wählen, dann ist es nur...
Man sieht das ja auch in den USA ganz gut, dass man manchmal vielleicht auch was wählen kann, um schlimmere Dinge zu verhindern.
Das stimmt. Und trotzdem ist natürlich das Wählen mit dem gehobenen Zeigefinger immer noch sehr wichtig. Mhm. Ich sage immer gern, dass Veränderungen auf der Straße gemacht wird und lediglich in Parlamenten legitimiert wird oder halt auch nicht legitimiert wird. Aber dass wir nicht erwarten können, dass PolitikerInnen für uns die Weltrettung übernehmen.
Ja. Sondern dass wir sie, sorry, wieder mundvoll.
Wir müssen sie vor uns hertreiben.
Ja, dass wir sie permanent einfordern müssen.
Ja, natürlich. Es ist natürlich auch so, dass die Klimaschutzlobby, wenn wir sie so nennen können, eine sehr, sehr schwache Lobby ist. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, da kommt dann so ein Lobbyist von Greenpeace und der klopft dann an jede Tür und ist so super abgehechtet und kommt dann zu jedem Mitglied des Bundestags so, hey, ja, ich habe jetzt nur 5 Minuten, aber ich wollte mal sagen, Klima ist wichtig, ne? Und dann kommt so die Autoindustrie erstmal Beine breit, ne? Gibt es dann einen Lobbyisten für 4 MdBs, also Mitglieder des Bundestages oder vielleicht auch 5. Der bringt dann Essen mit, der bringt schon vorgefertigte Gesetzesentwürfe mit, der macht dir das Leben richtig leicht als Abgeordneter. Ja, wem hörst du lieber zu?
Ja, das ist total pervers. Also ich meine, ich kriege das ja am häufigsten im Kontext von irgendwie Lebensmittelerzeugung, Landwirtschaft, gut über die Agrarministerin brauchen wir gar nicht reden, Julia Klöckner, das ist ja auch überhaupt eine der größten Lobbyistinnen, die so frei rumlaufen, sage ich jetzt mal.
Und, eine Lobbyistin mit Mandat.
Also ja, wirklich krass, was Frau Glöckner so macht. Und was ich halt, oder was mir auch häufig auffällt, wie soll ich sagen, also mir ist es auch schon oft passiert, dass ich in irgendwelchen Panels sitze zum Beispiel und es gab jetzt letztens ein Panel Berlin Zero Waste Hauptstadt. So, ne? Da gibt es 1000 tolle Ideen und was man alles irgendwie und Leuchtturmprojekte und was man alles Tolles machen könnte. Und dann merke ich zum Beispiel, dass das mögen dann irgendwelche Vereine oder Organisationen sein, die mit in diesem Panel sitzen, dass die sich alle nicht so richtig trauen, das auszusprechen, was ich als Einzelperson aussprechen kann, weil die halt oft auch an irgendwelche Fördergelder gebunden sind, ne? Und da dann doch von diesem Ministerium halt irgendwie Geld und Unterstützung bekommen. Und das ist halt so ein systemisches Problem, ja, weil du... Also eben, dass die Leute so in solchen Abhängigkeiten auch sind, weil wir diese Strukturen haben. Und das ist so, ja, es ist so ekelhaft, wenn man, egal ob man jetzt über eine Agrarwende diskutieren will oder einfach nur, weißt du, ich bin jetzt in einer Situation, wir wollen ein Unternehmen gründen in Berlin. Wenn man positive Anreize schaffen würde, für Unternehmen zum Beispiel sich nachhaltiger zu gestalten, ja, wie geil wäre das denn?
Ja, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir fundamental ein System haben, das auf Wachstum ausgerichtet ist.
Ja, genau.
Und wir haben sowas, das nennt sich Wachstumszwang.
Ja.
Das heißt, wir müssen wachsen, um im Status quo zu bleiben, was Wohlstand angeht.
Ja.
Das ist auf einem endlichen Planeten nicht möglich.
Ja. Ja.
Und dann sagen andere Menschen, ja gut, aber ich meine, es gibt ja sowas wie Dienstleistungen. Wir können nicht 100% auf Dienstleistungen umgehen. Das geht gar nicht in unserer Gesellschaft. Und das zweite Problem, das dazukommt, ist, in unserem Wirtschaftssystem wird klimaschädliches Verhalten finanziell belohnt und klimafreundliches Verhalten bestraft.
Ja.
Wenn wir an dem Punkt sind, wird es niemals passieren, dass wir eine klimasoziale Wende hinbekommen. Weil Firmen sind erstmal finanziell orientiert. Ja. Vor allem die an der Börse. Du kannst, also ganz viele Menschen kommen zu mir und sagen, ja, Clara, komm, du hast doch auch schon mit den Bossen von VW und so geredet, geh doch einfach zu denen hin, frag die nett, ob sie es machen können. Und die haben doch auch ein Herz, die haben doch auch Kinder. Und ich meine so, die haben auch ein Herz, die haben auch Kinder. Aber vor allem haben die ganz, ganz viele Aktionäre, die im Rücken stehen und die ihr Geld wollen, die ausgezahlt werden wollen.
Mhm.
Wir können die Klimakrise nur dann bewältigen, wenn wir finanziellen Druck auf die großen klimaschädlichen Unternehmen ausüben.
Mhm.
Und das geht nur durch 2 Wege. Nummer 1, Öffentlichkeit. Nummer 2, Legislative. Also Gesetze, die diese Firmen finanziell dafür bestrafen, wenn sie klimaschädliches Verhalten an den Tag legen. Anders wird es nicht gehen.
Das ist so dieser, also auch dieser Gedanke, dieser Ökozid-Gedanke, ne, dass man auch Unternehmen verklagen kann für Umweltverbrechen zum Beispiel. Ich war letztes Jahr auch mal wieder in einem Panel mit Abstand und da war dann auch ein Herr, ein Wissenschaftler und der, also das würde mich auch interessieren und ich denke, dass du wahrscheinlich auch eher auf meiner Seite bist, das fand ich so albern. Der hat dann so gesagt, so ja, diese ganzen Ökozid-Präzedenzfälle, das bringt nichts, weil solange man jetzt irgendwie nicht China verurteilen kann, ist das ja, und dann habe ich gesagt, naja gut, aber das heißt, man soll überhaupt nicht damit anfangen, oder was? Also
diese Menschen, die diese China-Debatte anfangen, die verstehen fundamental nicht, wodurch die Klimakrise verursacht wurde. Die Klimakrise ist fundamental ein Produkt von westlicher Ausbeutung. Das sehen wir allein schon daran, dass wir historisch für, also Europa ist historisch für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Mhm. Seit 1850 ungefähr emittieren wir größere Mengen CO2 in die Welt. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, aber China jetzt, ja, okay, seit 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren vielleicht. Letztendlich haben wir als Europäer auch eine historische Verantwortung. Mhm. Und wir müssen bedenken, wir haben auch eine totale Machtposition. Deutschland ist das reichste Land der Europäischen Union. Mhm. Wir sind das einflussreichste Land der Europäischen Union. Und die Europäische Union ist der größte Absatzmarkt der Welt. Mhm. Wenn wir hier bestimmte Gesetze einführen, so nach dem Motto, Produkte müssen diese Standards erfüllen, Lieferkettengesetze gelten für alle Produkte, die in die EU eingeführt werden, was nicht alles, dann hätte das Folgen auf den kompletten globalen Markt.
Mhm. Ja, also, und, weißt du, und meistens höre ich, ganz ehrlich, meistens höre ich halt solche Argumentationen auch von Leuten, die eher so zwischen 60 und 70 sind, wo ich dann immer denke so, weiß ich nicht, vielleicht betrifft es dich halt auch nicht mehr so doll, ne? Du hast irgendwie deine Schäfchen ins Trockene gebracht und ich denke manchmal auch, Menschen denken so eng, oder? Also was du sagst, die VW-Bosse so, die haben doch auch Kinder. So, what's the point? So, was ist mit den Menschen?
Ja, schwieriges Thema. Ich finde es halt, also um jetzt auf VW zu kommen, ich finde es halt da total frustrierend, weil die Corona-Krise war eine unglaubliche Chance für eine sozial-ökologische Wende. Mhm. Weil da wurden total viel finanzielle Mittel freigesetzt, die für verschiedenste Unternehmen, die an verschiedenste Unternehmen gegeben wurden. Und wir hätten da total toll in ökologische, nachhaltige, sozialfreundliche Projekte investieren können. Wer bekommt das Geld? Lufthansa. Ja. Diese ganzen Firmen bekommen das Geld, die sowieso dann ihre Mitarbeiter feuern und den kündigen und dann das Geld letztendlich den Aktionären oder sich selber den CEOs ausschütten. Und Volkswagen ist wieder so ein gutes Beispiel dafür. Ab 2025 verbietet China die Einfuhr von Verbrennermotoren. Mhm. Ab, ich glaube, 2030 macht Norwegen das Gleiche. VW ist momentan Schlusslicht, was Non-Verbrennermotoren angeht. Mhm. So, jetzt tun wir mal nicht so, als wäre die Elektromobilität hier die große Lösung, hat total viele Problematiken, wir müssen sowieso von Individualmobilität wegkommen. Ja. Aber die Menschen, die in den VW-Werken arbeiten, die sich mit den Maschinen auskennen, haben schon bestätigt, dass VW mit minimalen Umrüstungen auch zum Beispiel Züge für den öffentlichen Nahverkehr bauen könnte. Mhm. So, der einzige finanzielle Unterschied wäre, dass die ganzen Aktionäre nicht mehr so viel Geld ausgeschüttet bekommen. Mhm. Aber die Menschen vor Ort würden das Gleiche verdienen. Mhm. Das wird nicht passieren, weil Volkswagen ein unglaubliches Profitinteresse hat. Mhm. Was passieren wird, ist, wenn in 2035 fast alle Länder der Welt Verbrennermotoren nicht mehr haben wollen und ganz, ganz viel auf öffentlichen Transport setzen und so weiter, dann wird Volkswagen groß schreien, die Arbeitsplätze, nein, was machen wir denn jetzt? Und dann wird die Bundesregierung wieder Milliarden Hilfspakete ausschütten von unseren Steuergeldern, damit Volkswagen sich nicht selber gegen die Wand fährt. Das wird passieren. Und dann kommt Volkswagen und hat die Dreistigkeit, zu uns Klimaschützern zu geben, zu sagen, ja, ihr macht die Arbeitsplätze kaputt. Nein, Bitch, wir wollen die retten. Ihr baut euer Unternehmen für Profitinteresse selber in die Gegend.
Also überhaupt die diese Argumentation mit den Arbeitsplätzen, ne? Also es sind ja genügend Variablen und alternative Energie. Also es gibt genügend zu tun,
vorletztes sagen wir es mal Jahr, so. Vorletztes Jahr wurden 30.000 Arbeitsplätze in der Windkraft ins Wasser gesetzt.
Ja, genau.
Hat kein Mensch was gesagt.
Aber in der Kohlekraft. Die 3,5, 50, wie viel sind es in der Kohle?
Ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ungefähr, was war das, 80% der Kohlekumpels gehen in den nächsten 5 Jahren in Rente. Mhm. Und währenddessen bekommen die Kohlebosse, also die CEOs von RWE und LEAG und so weiter, bekommen so viel Geld in die persönliche Tasche geschüttet von der Bundesregierung. Mhm. Wenn man das Geld aufteilen könnte, könnte man jedem Kumpel 1 Million geben. So, ich sage nicht, dass man jedem Kohlekumpel 1 Million geben muss. Ich sage auch, das kann man in angenehme Rente für die und soziale Infrastruktur investieren. Ja. Aber nicht in den Chef von RWE und LEAG, bitte.
Ja. Also der Ultrakapitalismus ist schon das Kernproblem, kann man schon so sagen.
Absolut. In dem Fall will ich auch nochmal mit diesem Mythos der individuellen Konsumkritik aufräumen, weil es mich extrem aufregt, dass Menschen auf Instagram zu 99% so tun, als wäre eine Plastiktüte, der Strohhalm oder keine Ahnung, was auch immer Menschen irgendwie als Einmalprodukte kaufen, das Problem. Das sind sie nicht. Es geht wirklich um die 100 größten Firmen, die über 70% der CO2-Emissionen emittieren. Und es ist im Interesse dieser Firmen, uns glauben zu lassen, dass wir als Individuen selber schuld sind. Aus 2 Gründen. Nummer 1, Verantwortung von sich schieben. Also es gibt einen Grund, warum gerade so Firmen wie Nestle und Co. auf deren Websites so Listen haben wie 10 Weisen, wie du Zero Waste leben kannst. Weil es so wundervoll ablenkt von dem, was Nestle macht. Nummer 2, es lenkt die Menschen, die wirklich finanziell auch privilegiert sind, ab. Weil die Menschen, die sich das dann leisten können, Bio und Zero Waste und so weiter, verschwenden ihre ganze Zeit darin, das zu machen, anstatt ihre Privilegien zu nutzen, um wirklich was am System zu ändern. Mhm. Ich nenne das gern Cocooning, also in ein Cocoon einwickeln. Ja, nein, meine Familie kauft nur Bio und bei uns ist alles Zero Waste. Unsere Kinder haben Holzspielzeug. Okay, und das ist ja schön, dass du das alles gemacht hast. Aber was ändert das am System? Mhm. Was hast du gemacht, damit es allen mal so gehen kann?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Genau. Und ich finde halt, gerade reiche Menschen tun so, als könnten sie sich damit aus der Klimakrise rauskaufen. Mhm. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die zu mir sagen, so, ja, wenn nur alle Menschen das machen würden. Das wird nicht passieren, aus verschiedensten Gründen. Nummer eins, ich mache ja heute so viele Listen, ne? Nummer eins, die meisten Menschen können es sich nicht leisten.
Ja.
Da sagen manche, ja, aber wenn nur ein Produkt nur einen Euro mehr kostet. Ja, aber wenn jedes Produkt im Supermarkt einen Euro mehr kostet. Wer kann sich das leisten in Deutschland, außer die 30% Oberschicht oder sowas? Mhm. Nummer zwei, Information. Es ist ein totales Privileg, sich über diese ganzen Themen im Detail informieren zu können. Wer im Schichtdienst arbeitet, wie zum Beispiel viele Kollegen von mir, wer viele Kinder hat, wer sozial einfach ausgelastet ist, der hat keine Zeit, sich jedes einzelne Produkt im Supermarkt anzuschauen.
Mhm. Ja. Das sollte auch nicht die Verantwortung der Endverbraucher sein.
Nein, absolut nicht. Und es ist total frustrierend, das mitzubekommen, dass Menschen so denken. Nummer drei, so die meisten Firmen haben nur einen geringsten Umsatz überhaupt in Deutschland. Mhm. Wir ändern fast nichts an den Produktionsverhältnissen oder an der Produktion, wenn wir jetzt hier irgendwas anders kaufen. Es ist nett, aber mehr als nett ist es auch nicht, weil in ganz vielen anderen Ländern der Welt haben Menschen keine Wahl zwischen Cola oder Frischwasser, weil Frischwasser ist keine Option in ihrem Land. Da haben sie keine Wahl zwischen Nestle oder Non-Nestle, weil es gibt nur das Milchpulver von Nestle. Und selbst wenn Menschen hier versuchen, irgendwie dann was nachhaltig zu leben, gibt es sowas Wundervolles, das nennt sich Greenwashing. Dann hat McDonald's zwar einen veganen Burger, aber das vegane Burger Patty kommt von Nestle und wird mit Kinderausbeutung produziert. Mhm. So, dann denken Menschen, sie kaufen irgendwas Nachhaltiges, aber es ist überhaupt nicht nachhaltig. Es gibt einen Grund, warum Nike, Zalando, Telekom mich schon angefragt haben, ob ich Werbung für die mache. Mhm. Die haben mich schon gefragt, ob ich Werbung für ihre Schuhe, für ihr Internet, für was auch immer, für ihre Klamotten mache. Weil die wollen, dass Clara Meyer, Klimaaktivistin, dann sagt, ja, also ich gehe ja nur mit meinen Nike-Schuhen auf den Streik. Die sind ja super nachhaltig.
Das ist unglaublich.
Und dann wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen.
Diese Dreistheit, ne?
Ja.
Also ich meine, das geht mir ja genauso, ne? Nestle, alles, Rügenwalder Mühle, also die Liste ist ja auch endlos.
Voll. Aber letztendlich, es ist schön, wenn man es nicht macht. Aber es sollte nicht deine Aufgabe sein. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist, das öffentlich zu propagieren. Hm. Weil der Punkt ist, die Klimakrise betrifft auch in Deutschland am meisten arme Menschen. Hm. Single-Mütter etc. Und wenn diese Menschen das sehen, dass die Klimakrise anscheinend etwas ist, was nur deren Bewältigung nur reichen Menschen zusteht, dann denken die, okay, damit habe ich also nichts zu tun, das ist also nicht für mich. Und dann lassen wir die Menschen aus der Debatte raus, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Und das ist letztendlich eine krasse Form von Diskriminierung.
Ja, das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Und das erinnert mich auch an diese, also das ist ja dann sozusagen die Verknüpfung oder die Weiterführung von dieser Wirtschaftsgeschichte, von diesem Greenwashing. Es gab ja eben auch von Frau Glockner diese, ich glaube, es war auch 2019, diese Kampagne, die so ein bisschen damit gespielt hat. Also da ging es um Tierleid, ne, und um Tierhaltung und sozusagen auch die Verantwortung auf die EndverbraucherInnen abzuwälzen. Also da war dann wirklich ein Schwein und ging es irgendwie um Kastenhaltung und da stand wirklich so, es ist deine Wahl. So, wo ich denke so, Alter, du lässt dich von Nestle bezahlen, ja, und willst mir irgendwie zu Hause erzählen, irgendwie bei der grünen Woche, dass ich mich fürs Biofleisch entscheiden muss.
Zwei große Mittelfinger an alle VerbraucherInnen. Das war so schlimm. Ich meine, was ist einfacher, wenn jeder in den Supermarkt geht, alles googeln muss, auf alle Etikette schauen muss, um dann mit wahrscheinlich keinem Produkt aus dem Rewe zu kommen? Oder aber, wenn der Rewe plastikfrei sein muss, auf Lieferkettengesetze achten muss und letztendlich jeder einfach, ohne viel darüber nachzudenken, dort einkaufen kann. Und für einen okayen Preis, weil nicht so viele Lebensmittel weggeschmissen werden etc., dann dort einfach einkaufen kann und leben kann.
Und das ist ja genau der Punkt. Also es sollte ja allen Menschen gut produziertes und fair produziertes Essen zustehen. Also ich meine, dann müssen wir über die Sozialabgaben sprechen, ne? die Unterstützung, die Menschen kriegen. Und das, was mich auch in dieser Argumentation immer so ärgert, ist, dass Das ist natürlich auch ein komplexes Problem, weil wir in Deutschland, also mein Kernthema ist halt das Thema Lebensmittel, aber wir eben ganz oft diese Diskussion haben, dass, ja, wie soll man sagen, so, das kann sich niemand leisten, aber gleichzeitig werden ja Lebensmittel auch bewusst totsubventioniert und ne, konventionelle Lebensmittel, während eben Bio halt oder besserer Anbau oder fairer Handel nicht unterstützt werden. Also man könnte ja da auch an Rädern drehen.
Wir müssen bedenken, dass Tomaten zum Beispiel werden in der EU übersubventioniert. Mhm. In anderen Ländern der Welt gehen Bauern pleite, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, weil unser Gemüse dort für einen Billigpreis hingeschifft wird, da wir so das krass subventionieren, dass es sich für Bauern lohnt, eine Überproduktion zu haben. Und dann diese Bauern dort lokal pleite gehen, was dazu führt, dass die Infrastruktur dort zusammenbricht und die permanent auf europäisches Billiggemüse angewiesen sind. Und darüber geraten dann verschiedenste Länder wieder in Abhängigkeiten. Mhm. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, das sind ja, also wenn dann Menschen von an diesen Ländern zu uns rüberkommen, ja, das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge, was auch immer. Ja, sorry, wir haben deren komplette Wirtschaft und Lebensgrundlage kaputt gemacht und jetzt wunderst du dich, dass die hier auftauchen?
Das ist so komplex und ich habe in einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich da mit Peter drüber gesprochen, der Isla Coffee betreibt, wo ich jetzt auch als Köchin gearbeitet habe und der sich eben im Bereich Kaffee sehr gut auskennt. Und das ist halt auch so, also er hat dann zum Beispiel über Fairtrade-Kaffee gesprochen. Natürlich ist Fairtrade schon mal besser als konventioneller Kaffee, ja. Aber zum Beispiel, er hat halt auch so totale Makel, ja, weil sehr häufig dann zum Beispiel die Leute, also wie gesagt, ich will da wirklich differenzieren, wenn du nicht Fairtrade ist, hast du auch diese Verträge, aber sehr oft haben dann die Bauern zum Beispiel so preisbindende Verträge. Und wenn es dann mal so ist, zum Beispiel in Mittelamerika, dass in einem Nachbarland die Kaffeeernte schlechter ist und die könnten mehr verlangen für ihren Kaffee, weil die Nachfrage da ist, dann können sie nicht mehr verlangen, weil sie in diese Verträge gebunden sind. Also diese Strukturen werden sehr stark eurozentristisch genutzt, auch nach wie vor, um einfach die Menschen auszubeuten, wie es nur geht. Ne? Absolut. Das an ganz vielen Stellen. Verdammt, ja, was kann man machen? Was kann man machen, um nicht zu verzweifeln?
Das Tolle ist, wir können ganz, ganz viel machen. Und die Antwort ist nein, nicht Zero Waste und auch nicht zur Wahl gehen. Also es ist beides nett, aber zur Wahl gehen solltet ihr schon.
Du nimmst mir gerade meine Arbeitsgrundlage.
Nein, zu Wahl gehen solltet ihr schon. Aber
ich sag ja auch mal, total Zero Waste ist ein Fulltime-Job. Ich glaube auch, das ist eher nichts, was realistisch ist. Ich glaube trotzdem im Rahmen jetzt meiner Bücher und so, ich glaube, dass es gut ist, sich zum Beispiel einen Wertschätzungsgedanken durch Bildungsarbeit zu mehren, ja, weil man dann einfach anders mit Dingen umgeht.
Das und sowas sollte halt strukturell in Schulen unterrichtet werden. Davon.
Genau, ja, das sollte in Schulen unterrichtet werden. Ja.
Also wenn ich über die Klimakrise rede, dann vergleiche ich die immer gerne mit einem Puzzle. Mhm. Die Lösung der Klimakrise ist wie ein großes, buntes Puzzle. Mhm. Und wenn uns Teile fehlen, dann wird das Puzzle nie fertig. Aber viele denken immer, die Klimakrise ist wie ein Stempel. So die Lösung, wir drücken einmal alles drauf und das passt für alles. Das passt für Berlin, das passt für Bayern, das passt für Djibouti, das passt für jedes Land der Welt, das passt für jede Stadt der Welt. Es ist einfach ein Lösungspaket. Das ist aber nicht so. Mhm. Weil in jedem Land gibt es andere Sitten, gibt es andere Traditionen, gibt es anderes Wetter, gibt es andere Beschaffenheiten, andere Bedürfnisse. Und die müssen wir wahrnehmen. Und deswegen lässt sich die Klimakrise nur lösen, wenn wir uns wirklich lokal organisieren. Also auf Bundesebene können wir da nicht viel erwarten. Mhm. Wenn wir uns aber alle lokal organisieren und in unserem Dorf in Oberhintertupfingen fordern, dass der öffentliche Nahverkehr richtig funktioniert, dass der Bus nicht nur alle 8 Stunden kommt, dass wir Mitfahrgelegenheiten organisieren, dass wir irgendwie schauen, dass die Flächenversiegelung aufhört, dass wir uns lokal selber mit nachhaltigem Strom versorgen. All das sind Dinge, die können wir viel, viel besser lokal machen, als wenn wir das bundesweit fordern. Mhm. Das heißt, wir brauchen unglaublich viele Menschen, die lokal ihre Projekte umsetzen und vor allem die lokal ihre Abgeordneten richtig unter Druck setzen. Weil wenn so eine Clara Meyer irgendwie eine Rede hält, die bundesweit mal an alle Abgeordneten geht, fühlt sich keiner angesprochen. Wenn du aber als nervige kleine Aktivistin jeden Tag bei dem klingelst und bist, moin, ich habe da mal wieder so eine Klimafrage an unseren lokalen Abgeordneten, dann bekommt der richtig Schiss. Mhm. Und das kann total viel bewirken.
Das ist so wichtig, ja, ja.
Und deswegen einfach lokal organisieren. Ich lebe in Berlin, ich kann nur sagen, was wir für Berlin machen möchten.
Bitte, ja.
Also erstmal, autofreie Innenstädte. Mhm. Total wichtig. Wir brauchen sie nicht, alle stehen im Stau, es ist Chaos, es ist gefährlich für Kinder und generell alle. Es ist ungesund. Kinder haben höhere Asthma-Raten, Lungenkrebsraten, müssen immer von den Eltern an der Hand genommen werden,
wenn sie auf die Straße gehen. Es ist einfach nicht menschenfreundlich.
Es ist nicht menschenfreundlich, der Stress geht hoch, also wirklich Stresshormone bei Menschen in der Stadt gehen krass nach oben. Die Tiere sind total gestresst in der Stadt, den Pflanzen geht es nicht gut. So, die Straßen müssen ständig erneuert werden, weil so viele Autos darüber fahren. Das wäre anders, wenn wir ein komplett anderes System hätten. Wir können ja machen sowas wie so, sagen wir, innerer S-Bahn-Ring, autofrei. Am inneren S-Bahn-Ring Parkmöglichkeiten. Innerhalb des S-Bahn-Rings öffentlicher Nahverkehr, Carsharing, Taxis natürlich auch für Menschen. Ich meine, es gibt immer noch Omas, die irgendwie zum Arzt gefahren werden müssen.
Klar, oder Dinge müssen transportiert, genau, angeliefert werden.
Genau, ja. Dann irgendwie Bikesharing etc. Diese ganzen Möglichkeiten haben wir ja.
Und das gibt es ja auch schon in Städten, ne? Also es gibt ja da schon, ja.
Wusstest du, wenn wir die Dieselsubventionen, die bundesweiten Dieselsubventionen umlagern, könnten wir den kompletten deutschen Nahverkehr gratis gestalten. Den kompletten. Wow. So, diese Möglichkeiten haben wir in Deutschland. Ne? Absolut. Und das sind Dinge, da sehe ich Perspektiven drin. Weil ich möchte in so einer Stadt leben. Ich möchte, also wenn wir mal an den Verbrennermotor denken, ich möchte nicht in einer Stadt leben, wo wir statt Dieselautos alle mit Elektroautos im Stau stehen. Ja, ich möchte in einer autofreien Stadt leben, wo es Märkte auf der Straße geben kann, wo Kinder auf der Straße Fußball spielen können, wo wir alle gut und gerne leben wollen.
Wo ich nicht Angst haben muss, dass mein Hund überfahren wird, genau, ja, weil er noch zu doof ist, an der Straße anzuhalten. Absolut. Und ich die ganze Zeit doll aufpassen muss.
Und schon sowas kann total viel für Berlin machen.
Ja.
Weil letztendlich ist es auch eine Stadt, die komplett auf Autos ausgelegt ist. Es ist eine Stadt, die ist nicht klassenfreundlich.
Ja.
Weil Menschen, die kein Auto besitzen, in einer Stadt, die auf Autos ausgelegt ist, die kommen schwerer zum Vorstellungsgespräch, die kommen schwerer zur Schule, die sind generell benachteiligt. Und ich finde, wir müssen Städte schaffen, die sozial und klimafreundlich sind. Ja. Weil wenn man die Klimakrise näher betrachtet, dann ist das die größte soziale Krise, die wir je hatten. Und diese Krise können wir nur mit sozialen Maßnahmen bewältigen. Letztendlich ist der Kampf gegen das Klima ein Kampf für soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Und das ist das Schöne daran, weil wir gleichzeitig die Klimakrise lösen können und halt unser Land sozial gerechter machen können. Und wir können so viel machen. Wir können schauen, dass Berlin sich selber mit Energie versorgt. Wir können, wie gesagt, autofreie Innenstädte machen. Wir können Begrünung fördern.
Bessere Infrastruktur für Fahrräder. Also das ist ja wirklich auch, ich meine, zumindest ein Thema, wo man jetzt in Berlin jetzt mal ganz konkret irgendwie das Gefühl hat, langsam passiert ein bisschen was. So, oder die Grünen versuchen da halt sehr viel irgendwie zu pushen. Aber wie soll ich sagen? Also was mir, ich bin ja auch, also ich habe zwar einen Führerschein, aber bin, glaube ich, seit... Ich glaube, ich bin vor 6 Jahren das letzte Mal Auto gefahren. Ich brauche es einfach nicht. Ne? So. Und also vor allem in der Stadt. Und mir ist es so die letzten Jahre aufgefallen, jetzt einfach nur diese Beobachtung als Privatperson, dass ich halt merke, und ich wohne jetzt seit 12 Jahren in Berlin, dass ich merke, wie einfach auch die Zahl der FahrradfahrerInnen so nach oben geht irgendwie und halt so diese super engen, beschissenen, meistens ne, schlechten Fahrradwege gerade im Sommer so aus allen Nähten platzen, weil das Verhältnis von den Menschen, die Fahrrad fahren, zu diesem Fahrradweg ist absurd, ja, und gleichzeitig hast du dann so eine riesen Straße irgendwie für die Autos, also man ist halt, und man merkt ja auch, wie man als FahrradfahrerInnen auch von Autofahrern behandelt wird. Ne? Also ich hatte Phasen, ich habe bis vor einem halben Jahr in Neukölln gewohnt und habe es da, ich fahre hier weniger Fahrrad, ich gehe hier mehr zu Fuß in Friedrichshain irgendwie, aber ich habe fast täglich Situationen gehabt, wo ich fast überfahren worden werde. Und war auch eine totale Stressbelastung. Also ich hatte wirklich Phasen, wo ich gedacht habe, ich fahre nicht mehr Fahrrad. Oder mir überlegt habe, wie kann ich den Weg anders gestalten, dass ich nicht an dieser beschissenen Kreuzung vorbeifahre. Und das ist doch ätzend, wenn es mir einfach schon gar nicht mehr, fast nicht mehr möglich ist, irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinzukommen.
Absolut. Ja. Und wie gesagt, Berlin könnte so viel tun. Berlin könnte Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden, europaweit. Das ist ja auch ein Status für eine Stadt. Berlin hat so viel Potenzial, weil sich so viel in dieser Stadt immer wieder wandelt. Und wir könnten so viele Dinge tun, wir könnten unsere Schulen
auch Platz.
Im Verhältnis zu anderen Stellen haben wir wahrscheinlich sogar noch Platz, aber wir haben eigentlich das Potenzial. Wir haben momentan total viel Grünflächen noch, die hoffentlich nicht verkauft werden an irgendwelche Investoren, damit sie dort Zeug drauf bauen. Wir könnten Wärmedämmegesetze einführen, wir könnten so viel Subventionen für klimafreundliches Bauen, für klimafreundliches Wohnen, für alles Mögliche.
Für kleine Unternehmen, ja, weißt du, wirklich, wenn Leute das mitdenken wollen, dass sie unterstützt werden und nicht irgendwie, ne, dann noch irgendwie draufzahlen müssen.
Wir könnten viel mehr mit Brandenburg zusammenarbeiten, um wirklich zu schauen, dass unsere Lebensmittel, unser Fleisch aus Brandenburg und nicht aus den Niederlanden, aus Bayern oder was auch immer kommt. Mhm. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir nutzen sie nicht. Mhm. Und der Punkt ist halt, in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin haben, die dann sagt, oh ja, Klima, da war ja was. Ja, können wir mal was machen, aber jetzt brauchen wir ziemlich viel Subventionen und Hilfen von der Bundesregierung. Ist es möglich? Weil irgendwie haben wir jetzt den Zug verpasst und jetzt ist es auch ziemlich teuer. Ach, komm, wir lassen es ganz. Den Punkt wollen wir nicht kommen. Ja. Aber wir schaffen das nicht, wenn alle sich nur zu Hause hinsetzen und irgendwie Trübsal blasen. Wir brauchen jeden auf der Straße, der sich aktiv engagiert. Und das heißt nicht auf Protesten, weil das ist nicht jeder Mensch Sache, das muss kein Mensch machen. Mhm. Einfach mit den Nachbarn reden, mit in der Schule was machen, auf dem Arbeitsplatz irgendwas machen. Jeder kann in seinen Kapazitäten, mit seiner Zeit irgendwas machen. Wenn du Lehrerin bist, toll, bring den Schülern was über soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz bei. Mhm. Wenn du Kindergärtnerin bist, zeig den Kindern, wie sie nachhaltig kochen können und wie sie das in der Schule und in der Familie später mal umsetzen können. Sag ihnen was über Lebensmittel und wo sie herkommen. Wenn du, keine Ahnung, also so in, wenn du Architektin bist, toll, dann schau, dass du irgendwie Häuser designst, die nachhaltig sind und die wärmedämmend sind.
Und ich finde auch, das sehe ich ja auch so aus einem Teil meiner Arbeit, egal ob es jetzt um das feministische Themen oder eben auch um solche Themen geht, Wissensvermittlung, Bildung. Weil ich glaube, wenn man einmal diese, ich nenne es immer gern so eine Brille, wenn man die einmal aufsetzt, dann sieht man ja auch Sachen auf eine bestimmte Weise. Und mir fällt es zum Beispiel auf, wenn ich irgendwas online gucke und da ist eine Werbung davor geschaltet, diese ganzen Autowerbungen, die jetzt irgendwie auch so im letzten Jahr rausgeknallt wurden, wo du einfach merkst, dass diese ganzen Konzerne, also ich habe fast schon das Gefühl, irgendwie verzweifelt versuchen, so einer jungen Zielgruppe noch Autos zu... Ich weiß nicht, ob du mal so eine Autowerbung in letzter Zeit geguckt hast, wo ich immer denke, die versuchen so meine Zielgruppe anzusprechen. Ich denke mir einfach nur so, es interessiert mich nicht. Ich möchte bitte ein gutes Lastenfahrrad und ich möchte einen zweiten Fahrrad.
Aber das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, dass wir beide in Berlin leben. Ja, also meine Verwandtschaft im Land, die braucht das Auto. Ja, das ist fundamental ein Zeichen von Mobilität und Freiheit. Und gerade da müssen
wir ansetzen. Weil halt auch die Alternativen fehlen, die abgebaut wurden.
Also Freunde von mir haben erzählt, dass sie von jeder Party von ihren Eltern gebracht und abgeholt werden mussten und so Sachen, die ich mir in Berlin nie vorstellen konnte. Einfach dieses normale Leben von Jugendlichen ist so unterschiedlich, weil unsere Mobilität so unterschiedlich ist. Mhm. Und es schränkt Freiräume ein, aber es schränkt doch einfach Selbstentwicklung und Bildung ein. Weil ich konnte jederzeit, ohne dass meine Eltern mich kontrollieren konnten, konnte in die nächste Bahn steigen mit meinem BVG-Schülerticket und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Museum, ich gehe jetzt zu meinen Freunden, ich mache jetzt das, ich gehe jetzt auf die Demo. Das geht nicht auf dem Land. Dann sagt deine Mama, sie nimmt dich nicht mit und dann kannst du noch hoffen, dass dein Kumpel dich mitnimmt, der einen Führerschein hat.
Dann trampst du vielleicht noch, ist dann auch wieder gefährlich, ist auch nicht so gut.
Aber letztendlich sind die Chancen und die Möglichkeiten für Jugendliche einfach nicht gleich. Mhm. Und das liegt fundamental an unserer Mobilität, daran müssen wir was ändern. Also Deutschland hat sich ja eigentlich Chancengleichheit und Gleichheit von Lebensstandards überall im Land, das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Mhm. Das ist halt nicht der Fall. Und das Auto ändert nichts daran, weil ja, kann man sich nicht immer leisten, etc. Und auch so Sachen wie, dass unsere Straßen von den Steuergeldern finanziert werden. Das ist offensichtlich, dass alle die Straßen finanzieren, aber dass unsere Schienen nicht komplett von Steuergeldern finanziert werden. Wir alle sagen, öffentlicher Nahverkehr ist gratis. Mhm.
Das ist ja.
Das ist absurd.
Genau, weil es nur auf Autofahren, auf Privatpersonen ausgelegt ist.
Ja, und das ist halt auf lange Sicht nicht haltbar.
Ja. Ich würde dieses Thema gerne so ein bisschen abschließen. Nein, wir haben jetzt... Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen, oder du hast Anregungen gegeben, was man wirklich selber machen kann, was auch wirklich was bringt. Und es ist einfach Aktivismus, wie du, also ne, gibt es verschiedenste, einfach aktiv werden kann man es ja auch nennen.
Genau.
Wirklich sich auch mal überlegen, was im eigenen sozialen Umfeld auch diese Themen sind. Und das so einzufordern. Ich würde gerne noch ganz kurz mit dir über Essen reden. Nein, ich habe immer so ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und es ist ja jetzt auch gar nicht schlimm, ne? Also ich, das ist ein krasses Thema, das einfach viel Platz einnimmt. Also all diese Themen, über die wir jetzt geredet haben, wir reden schon fast eine Stunde nämlich.
Oh mein Gott.
Und ich bin voll froh, dass wir darüber geredet haben. Und ich werde auch dementsprechend Sachen in den Shownotes verlinken dazu. Und Genau. Wie ist das bei euch zu Hause? Ist Kochen und gemeinsam Essen ein großes Thema?
Super wichtig bei uns.
Okay.
Mein Papa ist total kochobsessed.
Voll gut.
Ich sage immer, er ist so eine 50er-Jahre-Hausfrau, weil fast jeden Tag kommt zu meine Mama und ist so, Schatz, wir können doch noch einen Dampfgarer gebrauchen, oder? Schatz, ich habe da so ein neues Öl. Ist doch kein Problem, dass ich das gekauft habe.
Ja.
Ich liebe es. Er liebt sich auch auszuprobieren und er grummelt ein bisschen, wenn ich dann sage, ich möchte vegan oder vegetarisch essen. Aber was ich total schätze, ist, dass er jeden Tag, wenn ich Spätdienst habe, mir eigentlich ein veganes oder vegetarisches Essen kocht,
cool.
Das richtig lecker schmeckt.
Oh, wie schön.
Das ist so absolut toll.
Ist das bei dir, ich meine, gut, wenn du jetzt irgendwie Schichtdienst arbeitest, ist ja irgendwie auch nicht so die Motivation, also ne, wenn der Papa was kocht, dann, aber kochst du auch selber gern?
Ich koche sehr gern selber. Meine Kocherfahrung hat damit angefangen, dass ich, als ich Pfannkuchen gemacht habe, mit 5 die Küche in Brand gesteckt habe.
Oh, wow.
Aber seit dann ist es bergauf gegangen. genau, und inzwischen koche ich total gerne und auch total gerne mit vielen Menschen, obwohl ich es immer stressig finde und gehe total daran auf, so 12 Menschen einzuladen und dann einfach mit allen irgendein großes Gericht zu schnippeln und zu kochen.
Voll cool. Ja, das finde ich lustig, weil bei mir ist es ja auch mein Papa, der mich da sehr stark, also der bei uns auch zu Hause so im Alltag am meisten gekocht hat und auch so dieses Ding, also ne, so was du sagst, wie eine Hausfrau der 50, also mein Vater ist auch jemand, der kann Stunden in Küchengeschäften verbringen oder kauft sich dann immer den neuesten Sparschäler, weil der noch besser schält als der vom letzten Jahr. Und hat mich da natürlich total damit infiltriert. Irgendwann konnte ich das nachvollziehen und habe auch immer, bis heute eigentlich, meine Eltern leben ja in München, aber immer bevor ich mir was Neues anschaue, frage ich meine Eltern, ob sie vielleicht noch eins davon rumliegen haben, weil die halt auch so ein bisschen so Horter sind.
Ich bin da total dankbar. Mein Papa liebt ja Kochen und ist so voll auf diesem so professionellen Kochniveau. Und meine Mama kocht total gerne so einfach traditionelle Küche.
Mhm.
Wir kommen, also mütterlicherseits kommen aus Baden-Württemberg. Und meine Mama macht die tollsten. Gestern gab es Kässpätzle. Oh mein Gott. Ich schwärme noch davon. Und sie macht total toll einfach gebackene Grießklößchen, Kässpätzle, diese ganzen Gerichte. Und
cool.
Ich habe manchmal das Gefühl, so, ich habe da von beiden Seiten total andere kulinarische Anreize.
Und das ist halt das, was mir jetzt so in meiner Arbeit als Köchin irgendwann bewusst geworden ist, ne, dass das halt auch ein wahnsinniges Privileg ist, wenn man sowas von zu Hause mitbekommt und einfach dieses Wissen vermittelt bekommt, ganz automatisch, weil das eben auch, und das gar nicht, also das zieht sich wirklich auch durch ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten, einfach, weil das halt einfach sehr stark verloren gegangen ist bei vielen Menschen, aber natürlich hat es oft auch was mit Bildung und Zugang zu tun.
Deine geschmackliche Prägung ist irgendwie nach dem Kindesalter abgeschlossen oder sowas.
Mhm.
Also natürlich kommt da noch ein bisschen was dazu, aber nicht mehr viel. Das heißt, die Dinge, die du in der Kindheit kennengelernt hast oder auch nicht kennengelernt hast, die werden dein Leben lang wie du isst, prägen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, in den Schulen das irgendwie zu regulieren, dass da gesundes Essen auf den Tisch kommt, verschiedenstes Essen, verschiedene Früchte,
Gemüse.
Weil wir können nicht erwarten, dass alle das von zu Hause mitbringt. Es ist traurig. Also auch einfach so Sachen wie Karies und sowas.
Mhm.
So, es gibt Kinder in meinem Alter, die haben... Kinder, ich bin jetzt schon 19, oh mein Gott. Peinlich. Es gibt Menschen in meinem Alter, die haben fast in jedem Zahn ein Loch.
Mhm.
Und ich habe kein einziges, weil ich immer irgendwie gesund gegessen habe und meine Eltern darauf geachtet haben. Und es gibt Kinder, die haben nie, die sind mit Fertigprodukten aufgewachsen.
Ja.
Und da müssen wir was ändern. Es kann doch nicht sein, dass der Fraß, den wir in den Schulen bekommen, so schlecht ist, dass allen Kindern die Lust auf Kochen für immer verdorben wird.
Ja, und auch hier steckt natürlich einfach eine Wirtschaft dahinter, die damit guten Profit macht. Ne?
Absolut.
Ja. Okay, meine Fragen an alle Gäste und Gästinnen. Dein Lieblingsessen als Kind?
2. Nummer 1 Pfannkuchen, Nummer 2 Nudeln mit Ketchup und Käse.
Ein Klassiker.
Oder? Ich habe noch nicht viel gegessen als Kind, aber damit konnte man mich immer ruhig stellen.
Ich habe Nudeln mit Butter nur gegessen und vielleicht ein bisschen Salz, aber so ganz blank.
Ich habe mir noch nicht mal Tomatensauce reingetraut.
Okay,
irgendwann,
als
ich so 7 war, war ich so, mein Papa so, willst du nicht? Komm, wir essen es. Es sieht ähnlich aus wie Ketchup. Es sieht ähnlich aus, klar.
Ja, das ist halt süß auch, ne?
Ja, inzwischen finde ich es richtig schrecklich, Ketchup zu essen. Aber früher habe ich den so geliebt. Ich habe sogar so eine Packung Toast gegessen als Kind und jeden einzelnen Drohnen-Toast in Ketchup getunkt und das gegessen. Und das war wirklich schlimm für meine Eltern, weil so diese ganze gesunde Ernährung und dann sitzt das Kind zu Hause, hat eine Ketchupflasche in der Hand
und ist total happy.
Ja.
Clara, was wärst du für ein Obst, wenn du ein Obst wärst?
Eine Erdbeere.
Oh.
Ja, weil ich Erdbeeren total liebe und weil ich total immer meine Erdbeeren anpflanze und mein Papa denen alle weg ist. Anderes Thema. Aber ich liebe Erdbeeren und
Ja, Erdbeeren sind toll. es dauert ja gar nicht mehr so lange, ne? Dann gibt es wieder Eltern. Hast du sowas, hast du irgend sowas wie so einen Leitspruch oder irgend so ein Lebensmotto, was dir irgendwie mal mitgegeben hat oder was dir selber irgendwie hilft, so dich bei der Stange zu halten?
Muss es mit Essen zu tun haben?
Nein, nein, nein. Das muss
ja, habe ich. Habe ich auch mal überlegt, ob ich es mir tätowieren lasse. Mhm. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Mhm. Ja, finde ich ein super wichtiger Satz. Weil ich glaube, viele Menschen rechtfertigen ihre Taten damit, ja, ich habe die Anweisung bekommen, das System gibt es vor, alle machen es. Und wenn wir wirklich unsere Taten hinterfragen und nicht in Denkmustern feststecken und auch nicht in irgendwelchen so Leitmotiven, so ist die Welt, so macht man das, das ist moralisch richtig, sondern wenn wir immer hinterfragen, was wir machen, was natürlich anstrengend für unser Hirn ist, dann kommen wir zu viel besseren Ergebnissen und sind auch viel bessere Menschen, finde ich.
Das perfekte Schlusswort. Hey, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es super spannend. Wir hätten, glaube ich, locker noch eine Stunde weiterreden
können. Ja, und wir haben leider nicht so viel gegessen.
Genau, du musst jetzt unbedingt mal, ich habe mir immer wieder zwischendurch was reingestopft. Es gibt nämlich auch noch einen veganen Käsekuchen, aber da kann ich dir zur Not auch ein Stück mitgeben. Genau. Ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat euch zu Hause auch so gut gefallen und auch ein bisschen Motivation, nicht ein bisschen, hoffentlich Motivation gegeben, auch selber was zu unternehmen. Und genau, wir freuen uns wie immer über positive Bewertungen, Feedback, gerne eine E-Mail schreiben und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.